Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Sie haben gerade gehört, die finstere Drohung, die über diesem Abend liegt, besteht darin, dass ich Sie zutiefst deprimieren werde. Aber vielleicht fällt mir das eine oder andere ein, dass Sie nicht ganz so gedrückter Stimmung nach Hause gehen oder dass Sie diese gedrückte Stimmung dazu verwandeln, anschließend zu Taten zu schreiten, von denen Sie jetzt noch nicht mal ahnen, dass Sie dazu in der Lage sind. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, auch aus einem anderen Grund. Sie wissen, der Vortrag lautet Digitalisierung, Herausforderung der digitalen Welt. Und da wird man sich fragen, warum redet darüber jemand im Rahmen der Phil Cologne? Also erzählt sozusagen im weitesten Sinne etwas Philosophisches darüber. Wobei ich auch sagen muss, im allerweitesten Sinne etwas Philosophisches darüber. Und wir sind hier in den heiligen Hallen der IHK. Auch hier wird mit Sicherheit über Digitalisierung geredet. Da wird die Frage gestellt, ist Deutschland für die Zukunft richtig aufgestellt? Verlegen wir genug Glasfaserkabel überall? Können wir mit der Geschwindigkeit mithalten? Sind unsere zukünftigen Erneuerungen der Industrie 4.0 sicher vor feindlicher Spionage? Sind unsere Daten sicher und so weiter? Also hier reden Experten über die Digitalisierung. Die haben alle ganz viel Kompetenz. Und jetzt können Sie sich natürlich berechtigterweise fragen, welche Kompetenz hat eigentlich ein Philosoph? Und da haben Sie völlig recht. Philosophen haben überhaupt keine Kompetenz. Sie dagegen, die Sie hier sitzen, haben alle ein hohes Maß an Kompetenz. Ne? Hier sind bestimmt sehr viele Lehrer da, also pädagogische Kompetenz und Juristen, juristische Kompetenz und ökonomische Kompetenz und Verwaltungskompetenz und so weiter. In all diesen Bereichen sind Sie kompetent. Nun könnte es natürlich sein, dass Sie, wenn Sie in einer Sache ganz besonders kompetent sind, Sie sich mit anderen Sachen nicht ganz so gut auskennen. Das Leben baut nichts auf, wozu es die Steine nicht woanders herholt. Das heißt also, Ihre Kompetenz schwimmt in einem Meer von Inkompetenz. Und jetzt könnte es die Aufgabe der Philosophen sein, diese Inseln der Kompetenz über das Meer von Inkompetenz miteinander zu verbinden. Also Inkompetenz, Kompensationskompetenz zu leisten, wie Udo Marquardt das mal genannt hat. Und das, was ich jetzt mache, ist ein solcher Inkompetenz, Kompensationskompensatorischer Vortrag über die Herausforderungen der Digitalisierung für Wirtschaft und Gesellschaft. Warum glaube ich, dass es so wichtig ist, darüber jetzt zu reden? Ich meine, es reden viele Leute über die Digitalisierung. Wie gesagt, ein bisschen anders vielleicht, als ich darüber spreche. Und ich versuche als erstes mal so ein bisschen zu beleuchten, wo stehen wir eigentlich? Und möchte vermuten, dass wir am Ende eines Zeitalters und am Beginn eines neuen stehen. Und zwar haben wir gerade eben eine Veranstaltung gemacht, Christoph Jamme und ich, wo wir sehr viel über die Aufklärung geredet haben, also über das bürgerliche Zeitalter, das damals in der Aufklärung begründet wurde. Dieses bürgerliche Zeitalter mit seinen Freiheits- und Gleichheitsrechten ist das Zeitalter der modernen Industriegesellschaft. Die erste industrielle Revolution hat diesem Zeitalter ihren Stempel aufgedrückt. Die erste industrielle Revolution, verbunden mit der Dampfmaschine, ist der Beginn der industriellen Produktion. Die zweite industrielle Revolution am Anfang des 20., Ende des 19. Jahrhunderts war der Beginn der industriellen Massenproduktion. Sinnbild dafür sind die Fließbänder bei Ford. Die dritte industrielle Revolution, viele, die hier sitzen, haben sie erlebt. Einführung von EDV, Fahrkartenautomaten und so weiter, Roboterisierung der Fertigung bei VW, Ende der 70er, 80er Jahre. Und nun erleben wir die vierte industrielle Revolution. Und meine These ist, dass die vierte industrielle Revolution in ihren gesellschaftlichen Auswirkungen eher mit der ersten und der zweiten vergleichbar ist als mit der dritten, die alles in allem vergleichsweise reibungslos über die Bühne ging. Und ich werde versuchen zu erklären, warum ich glaube, dass das so ist. Und jetzt dürfen wir nicht vergessen, dass die erste und die zweite industrielle Revolution gigantische Folgerungen hatten. Die erste industrielle Revolution hat den Sieg des bürgerlichen Zeitalters über die Feudalgesellschaft ermöglicht. Die erste industrielle Revolution war der Beginn einer bestimmten Art zu denken, die es zwar in der Renaissance schon gab, unter den Kaufleuten in Florenz, in Venedig, in Siena, in Genua, Pisa, aber die sich erst richtig freisetzte durch diese erste industrielle Revolution. Und dieses Denken war das Effizienzdenken, das Kosten-Nutzen-Kalkül. Ich investiere in etwas und möchte, dass am Ende mehr dabei rausspringt, als ich da rein investiert habe. Ich stelle die Frage, umzu, für was? Was springt dabei raus? Jetzt würden viele von Ihnen denken, so ist der Mensch. Das begegnet mir häufig, wenn ich in der Wirtschaft Vorträge halte, dass mir dann Manager sagen, ja, aber die Menschen sind doch so. Sind die Menschen tatsächlich Kosten-Nutzen-Maximierer ihres Vorteils in jeder erdenklichen Lebenslage? Heute würde ich sagen, gibt es nicht wenige Menschen, die so sind. Noch mein Großvater war es nicht. Mein Großvater hat 2 Weltkriege erlebt, den ersten als Kind, in dem zweiten war er nicht an der Front, aber er war hinter der Front aktiv. Und der war in seinem Leben froh, dass er als Beamter irgendwann eine sichere Rente hatte und so weiter. Der hat sich nicht ständig gefragt, was springt dabei raus, wo ist ein Mehr drin, wo kann ich mir einen Vorteil gegenüber anderen verschaffen und so weiter. Dieses Denken bestimmte nicht sein normales Leben. Wir leben heute in einer Gesellschaft, wo wir regelrecht gezwungen sind, ständig danach zu fragen. Denn der, der nicht danach fragt, ist im Zeitalter von nicht konstanten, sondern ständig flexiblen Preisen der Dumme. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich pausenlos mit Preisen beschäftigen muss, um nicht abgezockt zu werden. Schon aus dem Grund sind wir sozusagen völlig eintrainiert, immer dieses Umzudenken zu haben. Nun kann man dieses Umzudenken auch positiv beschreiben. Mit dem Beginn der ersten industriellen Revolution steigt on the long run, nicht kurzfristig, aber langfristig der Wohlstand immer stärker an. Nicht organisch, nicht ohne Kriege, nicht ohne gesellschaftliche Auseinandersetzungen, aber langfristig gesehen, wenn man guckt, wie lebte ein Bauer im alten Rom und wie lebte ein Bauer in der Umgebung von Köln im Jahr 1800. Dann würde man sagen, kein Fortschritt im Lebensstandard, kein medizinischer Fortschritt, kein Fortschritt in der sozialen Absicherung. Der ist auch nur 40 Jahre alt geworden im Durchschnitt. Der hat unter den gleichen elenden Voraussetzungen gelebt. Und wenn ich gucke, wie lebt ein Bauer in der Umgebung von Köln heute, dann ist das eine unvorstellbare Utopie, die sich überhaupt kein Aufklärer der damaligen Zeit hätte erträumen können, in welchem materiellen Wohlstand und mit welchen Freiheitsrechten ausgestattet heute ein Bauer lebt. So gesehen kann man sagen, ist das Ganze ein unglaublicher Siegeszug. Meine Ankündigung war neues Zeitalter. Dieses Zeitalter, das damals begann mit der ersten industriellen Revolution, war die bürgerliche Arbeits- und Leistungsgesellschaft, geprägt durch dieses Effizienzdenken. Arbeits- und Leistungsgesellschaft. Die Adelsgesellschaften waren keine Leistungsgesellschaften. Sie waren keine Gesellschaften, in denen zumindest die Fiktion bestand, dass man das als Lohn kriegt, was es wert ist, was man arbeitet. Natürlich ist das immer weitgehend eine Fiktion gewesen, spielte aber für das Selbstverständnis der Gesellschaften eine unglaubliche Rolle. Tüchtigkeit wird belohnt. Tüchtigkeit ist die Tugend der Arbeitsgesellschaft. Die Vorstellung einer Leistungsgesellschaft, einer Arbeitsgesellschaft, einer Tüchtigkeitsgesellschaft. Man muss arbeiten für sein Geld. Wenn man sich anstrengt und wenn man tüchtig ist, kriegt man mehr, als wenn man das nicht tut. Wie gesagt, nicht so, als ob das lupenrein immer eine Entsprechung gehabt hätte. Hätte man es lupenrein verwirklichen wollen, wäre die erste Voraussetzung gewesen, das zu machen, was Bazar Anfang des 19. Jahrhunderts gefordert hat, nämlich eine 100%ige Erbschaftssteuer. Das wäre die erste Voraussetzung für eine reale Leistungsgesellschaft gewesen, dass jeder immer wieder bei Null anfängt und nicht manche als Milliardäre, ja, und andere mit den Schulden ihrer Eltern. Nichtsdestotrotz, der Grundgedanke, dass sozusagen Selbstverwirklichung durch Arbeit funktioniert, Selbstverwirklichung im 20. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert sozusagen Lebensführung überhaupt, durch Arbeit, durch Lohnarbeit, durch befristete Lohnarbeit für ein bestimmtes Entgelt. Diese Art von Vorstellung ist wichtig für die bürgerliche Gesellschaft. Vorher waren die Bauern Leibeigene, ja, oder sie waren im Frondienst. Und jetzt kommt sozusagen das Individuum, wird in der Arbeits- und Leistungsgesellschaft den Wert seiner Arbeit bezahlt, zur gesellschaftlichen Leitfunktion. Und in den allermeisten Köpfen von Ihnen ist das noch immer. Ja, dass man immer noch denkt, man macht eine gute Ausbildung und wenn man besonders tüchtig ist, dann schafft man was und wenn man sich anstrengt, dann setzt man sich durch gegen Konkurrenz und so weiter. Diese Art von Gesellschaft geht vermutlich zu Ende. Und das ist nicht nichts. Das ist genauso ein Umbruch, wie es dieser Umbruch damals gewesen war, von der Feudalgesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft. Warum geht diese Gesellschaft zu Ende? Was spricht dafür, dass sie zu Ende geht? Ich versuche das als erstes Mal an den Veränderungen des Arbeitsmarktes durch die Digitalisierung zu zeigen. Ein ganz, ganz erheblicher Teil von Arbeit, die heute von Menschen gemacht wird, wird zukünftig nicht mehr von Menschen gemacht werden. Auf der anderen Seite werden natürlich durch den technischen Fortschritt auch neue Jobs entstehen. High-End-Jobs. Jobs im Bereich des quartären Sektors. Jobs, die die Maschine nicht machen kann. Also einen Flughafen pünktlich fertigstellen. Ja, das wäre sozusagen ein Job des quartären Sektors. Projektmanagement. Ein Kraftwerk in Deutschland abbauen und in Indonesien wieder aufbauen. Mit all dem, was da an Herausforderungen darauf zukommt. Das werden immer noch Menschen machen, das wird nicht allein durch Computer oder Roboter und deren Interaktionen passieren. Da auf diesem Gebiet entstehen neue Jobs. Nicht im Bereich des einfachen Informatikers. Es ist nicht die Lösung, dass alle Informatik studieren, denn warum soll ein Computer keine Computer programmieren können im Zeitalter der künstlichen Intelligenz? Es werden neue Jobs entstehen, aber es werden sehr wenig neue Jobs entstehen im Vergleich zu unendlichen Mengen von Jobs, die wegfallen werden. Betroffen von den Jobs, die wegfallen, sind viele Jobs in der Fertigung, die durch den 3D-Drucker ersetzt werden. Betroffen von den Jobs, die wegfallen, werden ganz, ganz viele untere, mittlere und zum Teil höhere Dienstleistungsberufe sein, für die man in Zukunft tatsächlich keine Menschen mehr brauchen wird. Ich bin sehr viel bei Banken unterwegs. Die Leute aus den Banken sagen mir, im Prinzip brauchen wir langfristig gesehen noch vielleicht 20% unserer Mitarbeiter. Das Gleiche gilt für Versicherungen. Wozu sollen Sie denn noch jemand am Schalter brauchen? Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in einer Sparkassenfiliale im letzten Jahr war. Normalerweise machen Sie das zu Hause. Und wenn Sie da hingehen, sehen Sie alte Leute, die kein Online-Banking machen und Menschen mit Migrationshintergrund, die kein Deutsch können und keinen Zugang zu IT-Medien haben, die sie verstehen. Aber ich sage mal, in der jüngeren Generation steht doch keiner mehr an irgendeinem Schalter an, um irgendwie sowas zu machen. Das braucht man also nicht mehr. Also zusammengefasst, alle jene Jobs, wo Sie von hinten auf die Rückseite eines Flachbildschirms schauen. Und auf der anderen Seite macht jemand etwas, was sie auch selber können. Diese Jobs fallen alle weg. Das sind, klar, Reisebüro gehen sie auch nicht mehr, wir buchen keinen Flug mehr im Reisebüro. Wir können die Palette mal Stück für Stück durchgehen. In den Dienstleistungsberufen fällt unglaublich viel weg. So, jetzt gibt es, wenn ich sowas sage, immer einen wichtigen Einwand. Und ich habe im letzten anderthalb Jahren mit vielen renommierten Ökonomen, Wirtschaftsweisen, dem zurzeit bedeutendsten Ökonomen der Schweiz und vielen anderen darüber diskutiert. Zwei Drittel sind ungefähr der gleichen Ansicht wie ich. Ein Drittel sieht die Sache anders. Das Drittel, das die Sache anders sieht, beruft sich auf einen Mann namens Robert Solow. Robert Solow hat in den 50er Jahren ein Essay geschrieben, in dem er erklärt hat, dass der technische Fortschritt langfristig immer die Produktion erhöht. Und mit der Erhöhung der Produktion immer mehr Menschen in Arbeit und Brot gesetzt werden. Und tatsächlich, langfristig als Tendenz gilt das für alle drei industriellen Revolutionen. Nicht kurzfristig. Ja, wir denken nicht an die Weberaufstände, wir denken nicht an die Maschinenstürmer und so weiter, nicht an die Leute, die in England durch die Spinnmaschine ihre Jobs verloren haben und so weiter. Langfristig stimmt das. Man muss ja mal gucken, dass heute Frauen arbeiten in all diesen hochklassigen Dienstleistungsberufen. Etwas, was es früher ja überhaupt nicht gegeben hat. Das sind ja alles Stellen, die da sind. Früher haben ja viel weniger Frauen gearbeitet. Nur in der Landwirtschaft haben Frauen oder in einfachen Handwerks- und Dienstleistungsberufen, aber nicht in den ganzen komplexen Berufen gearbeitet. Also, das stimmt. Und warum glaube ich, dass bei der vierten industriellen Revolution das nicht mehr stimmt? Ich glaube, dass deswegen, weil diese drei industriellen Revolutionen einhergingen mit der Erschließung neuer Märkte. Wir haben es ja gleichzeitig mit einem Globalisierungsprozess zu tun. Die erste industrielle Revolution, die Baumwolle, die von Indien kam, ja, die neuen Einzugsbereiche für Rohstoffe, die damals geschaffen wurden, dann im Zuge der zweiten industriellen Revolution gewaltige Erweiterung der Absatzmärkte, auch im Zuge der dritten. Man denke an das ganze Wunder in Südostasien und im asiatischen Bereich, Tigerstaaten und so weiter. Das sind ja nicht nur Produktionsmärkte, das sind ja auch Märkte für unsere Waren. Die vierte industrielle Revolution wird keine neuen Märkte erschließen, sondern sie wird die bestehenden reinigen. Man kann auch sagen, effizienter machen. Das heißt also, der technische Fortschritt wird nicht mit einer Erhöhung der Märkte einhergehen. Und wenn die Märkte sich nicht, man kann ja sagen, es gibt doch noch Märkte. Nigeria, ist nicht wirklich vollständig für uns erschlossen als Markt. Mali erst recht nicht oder Somalia. Es ist ziemlich unwahrscheinlich. Man kann kein so glühender Utopist sein, dass man sagt, in 30 Jahren wäre Somalia ein wunderbarer Absatzmarkt für unsere Waren. Ja, in Failed States wird das nicht gelingen. Das Interesse ist relativ gering insgesamt daran. Und zweitens sind die Probleme so unglaublich hoch, dass es nicht jetzt so ist, dass hier Riesenwachstumsbereiche in Schwarzafrika oder sowas denkbar sind. Und deswegen wird es vermutlich nicht wieder so sein, dass also unglaublich viele neue tolle Jobs geschaffen werden oder ganz viele neue Absatzmärkte für die Produkte geschaffen werden, sondern dieses Mal wird tatsächlich eintreffen, was man auch früher immer prophezeit hat, wo man sagt, es war aber falsch. Aber weil es dreimal falsch war, muss es beim vierten Mal nicht falsch sein. Diese Logik, für die spricht nicht sehr viel. Dieses Mal spricht erheblich viel mehr dafür, dass wir in eine Gesellschaft reinkommen, in denen, man muss bei Zahlen vorsichtig sein, in 20, in 25 Jahren für die Hälfte der Leute keine Jobs mehr da sind. Und dann leben wir in einer anderen Gesellschaft. Dann können wir auch nicht mehr von der Fiktion einer Arbeits- und Leistungsgesellschaft ausgehen, weil man nicht mehr sagen kann, jeder kann das Optimum aus sich machen und jeder findet Arbeit, wenn er denn nur will. Das ist einfach real nicht mehr der Fall. Nun muss man natürlich, wenn wir über Arbeit reden, klar machen, über welche Arbeit. Wenn ich über Arbeit rede, rede ich nicht darum, dass es genug Leute gibt, die immer noch was in ihrem Garten zu tun haben, ja, oder sich irgendwo anders verwirklichen. Ich rede von Lohnarbeit für einen Job, den man einige Stunden am Tag macht, 8 oder 9 oder 10 oder 6, und dafür mit einem gewissen Geld nach Hause geht. Davon wird ungefähr die Hälfte flachfallen. Man kann relativ gut skizzieren. Es gibt natürlich wissenschaftliche Studien darüber. Jede dieser wissenschaftlichen Studien muss falsch sein. Das ist völlig klar. Niemand kann exakt auf die Zahl berechnen, wie das im jeweiligen Bereich ist. Aber man kann Tendenzen markieren. Da gibt es die berühmte Oxford-Studie über die Zukunft der Arbeit. Da sagen die sagen auch erhebliche Wegfall von Jobs. Dann sagt man, na ja, aber da könnte ein Fehler sein und das auch nicht stimmt. Da sind bestimmt Fehler drin. Aber die Tendenz, die ist nicht falsch. Jetzt müssen wir uns überlegen, was bedeutet das eigentlich für eine Gesellschaft, wenn die Hälfte der Jobs wegfällt? Und um das jetzt mal ein bisschen zu illustrieren, das sind ganz schön viele Jobs, nicht? Also das habe ich Ihnen gesagt, Dienstleistungsberufe, ne? Ich habe über Reisebüro gesagt, ich habe von Banken geredet, ich habe von Versicherungen geredet, von Ämtern geredet, Verwaltungen, wo ganz, ganz viele Jobs wegfallen. Das ist klar. Aber es werden auch ganz viele Jobs sich massiv verändern. Schönes Beispiel ist der Hausarzt. Der Hausarzt macht jetzt schon einen Job, der eigentlich nicht mehr geht. Ja? Weil früher gingen die Leute uninformiert zum Hausarzt. Heute ist das so, wenn Sie irgendein sonderbares Wehwehchen haben, das Erste, was Sie machen, ist, Sie googeln. Ja? Besonders krass ist, wenn Sie kleine Kinder haben. Ja? Das Kind hat irgendeine Sonderbarkeit und sofort googeln Sie. Ne? Die Mütter googeln die ganze Nacht. Und das gibt es nicht alles für tödliche Sachen, ja, die mit einer kleinen braunen Stelle am Finger anfangen und so weiter, ja. Und das haben sie alles dann schon durchlitten, durchgefochten und so weiter. Und mit dem Wissen gehen sie zum Hausarzt. Und dann sagt der Hausarzt, ja, das könnte das oder das kann es nicht sein, ja. Das haben sie schon sicher ausgeschlossen, das wissen sie schon alles, ja. Dann kann man sagen, der Hausarzt verfügt über Erfahrung, ja, aber wir glauben heute nicht mehr an Erfahrungen, wir glauben an Googlen. Ja? Wir glauben, dass wir das in unserem Kopf schon besser entscheiden können, als das, was der Hausarzt, wer weiß, wo der seine Erfahrungen her hat und ob der nicht immer denselben Mist erzählt. Jetzt kann ich noch sagen, der Hausarzt hat aber Maschinen, die Sie nicht zu Hause haben. Hat er? Also, Sie alle wissen, was eine Apple Watch ist, da brauche ich Ihnen nichts zu erzählen. Die sind noch nicht so richtig gut, die Dinger, aber die werden ganz, ganz schnell immer besser. Also ein kleines, intelligentes Maschinchen am Handgelenk, das Ihren Blutdruck misst, Ihren Hormonspiegel, Ihre Blutzuckerwerte und. Jeden Tag automatisch angeschlossen an ein Krankenhaus. Und wenn es irgendeine ganz große Abnormalität gibt, ja, dann wird der Computer da in dem Krankenhaus sofort Alarm funken und dann kriegen Sie ein lautes Piepsen auf Ihrem Gerät. Gibt's alles schon. Ich erzähle ja keine Science Fiction. Ja? Damit sind Sie sozusagen einem unausgesetzten Monitoring überwacht. Also wenn Sie zum Hausarzt gehen und Sie gehen dann ein halbes Jahr mal hin und der misst zufällig den Blutdruck, den Sie an diesem Morgen haben, ist ja hoffnungslos unterlegen, ja, technologische Steinzeit gegenüber das, was Sie für relativ wenig Geld alle am Handgelenk tragen können. Das fängt am Anfang so an, dass viele Leute von Ihnen sagen, ja, das weiß ich nicht, ob ich das will. Ja? Klar, aber wenn Sie Diabetiker sind, werden Sie das wollen. Ja, wenn Sie einen hohen Blutdruck haben, werden Sie das auch wollen. Und irgendwann werden das immer mehr Leute wollen. Und irgendwann ist das ziemlich komisch, wenn Sie der Einzige sind, der das nicht macht. Dann machen Sie sich aber ziemlich große Gedanken darüber. Übrigens, Ihre Krankenkasse will das auch, dass Sie das machen. Ja? Die bietet Ihnen einen günstigeren Tarif an, wenn Sie das machen. Es gibt eine Zahnbürste, die erkennt ganz, ganz genau in Ihrem Mund, wo die Bakterien sind. Da gibt es so einen kleinen Spiegel, den können Sie hochklappen auf der Zahnbürste. Ist alles real existent. Das scannt Ihren Mundraum und die geht von alleine sozusagen so lange weiter, bis alles sauber ist und alles gemacht ist. Dann können Sie sozusagen gleichzeitig Fernsehen gucken, Ihrer Mundhöhle, bis Sie sozusagen genau jedes Bakterium genau gekriegt haben. So, besser als die Zahnbürste, die Sie jetzt haben. Schlecht für die Zahnärzte, ja, aber gut für Ihre Versicherung. Ihre Versicherung wird lieben, wenn Sie diese Zahnbürste benutzen, weil Sie dann sehr, sehr wenig Zahnarztleistungen noch in Anspruch nehmen. Nicht gar keine mehr, ne? Ihr Kiefer wächst krumm, das kann man damit nicht verhindern. Aber so die ganzen Standardsachen, die kann man damit relativ gut ausschließen. Da verändert sich viel. Das heißt natürlich nicht, dass der Hausarzt ausstirbt. Aber der Hausarzt, klassischerweise der Experte für alles, ja, ist plötzlich Universaldilettant. Der muss jetzt etwas in die Waagschale werfen, mit dem er punkten kann. Zum Beispiel, dass er ihnen zuhört. Dass jemand da ist, der sich ihre fiesen Krankheits-, Gesundheits- und psychischen Sachen anhört. Also das, was selbst dem Lebenspartner nicht immer zuzumuten ist, und der ist aber da und der muss sich das anhören. Das ist natürlich eine Leistung, für die wir gerne bereit sind, Geld zu bezahlen. So ein Health Scout. Ja, so ein Gesundheitskümmerer. Und ein Hausarzt dieser Art, der müsste auch wieder Hausarzt sein. Also der müsste wie in alten Zeiten wieder zu Ihnen nach Hause kommen. Ja, ich meine, wenn Sie irgendwo in eine Praxis kommen und sagen, Sie haben Depressionen, dann weiß der Hausarzt damit nicht, wie anzufangen. Wenn der aber mal bei Ihnen zu Hause ist und sieht Ihre möffigen braunen Tapeten und was weiß ich was und so weiter, sagt er, würde ich auch Depressionen kriegen. Ja? Beispiel für die Umwandlung eines Berufsfeldes in etwas anderes. In der Medizin bleiben die High-End-Experten, die bleiben natürlich übrig. Also der Chirurg, den wird es natürlich auch in Zukunft noch geben. Ganz großes Einsatzfeld für die Digitalisierung, Riesenthema im Augenblick in der Gesellschaft, ist die Altenpflege. Ja, viele alte Menschen sind sehr schwer, ja, und für die Pflegerin ist das ausgesprochen schwierig, die ins Bett zu heben und sowas. Das können Pflegeroboter. So, das finden noch die meisten Leute gut. Die Frage ist nur, das könnte eine Entwicklung ohne Ende sein. In Japan ist das sehr, sehr fortgeschritten. Können Sie mal googeln, ne? Also auf YouTube mal angucken, Altenpflege in Japan. Da gibt es dann so eine Tapete, da ist so ein Gesicht drauf für die Frauen George Clooney, ja, und für die Männer Angelina Jolie. So, und der begrüßt sie morgens und sagt, na, guten Tag, Frau Karaoke, ne, wie geht's Ihnen denn und so weiter. So, und ihr redet und da wird man bespaßt, ja, und gleichzeitig gibt es lauter Sensoren, mit denen das dann geschaltet ist und dann wird gesagt, och, oh, 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 sie haben aber nicht gut geträumt heute Nacht und so weiter und so. Und dann kriegt man sozusagen so eine virtuelle Allzeitbetreuung. Ne? Und irgendwann, wenn das Bett zu kalt wird, dann klingelt es Alarm und dann kommt ein echter Mensch, um ihren Tod zu diagnostizieren. Dann gibt es ganz süße kleine Roboter, die sehen alle aus wie R2-D2. Ne, die kommen auch bei Ihnen so reingefahren, ne, und wechseln die Bettpfanne und so weiter. So, und damit wird die Altenpflege finanzierbar. Das ganz große Problem, das wir haben, wir werden alle immer älter und ganz, ganz lange leben wir noch pflegebedürftig weiter und so weiter. Das ist alles nicht bezahlbar, ganz wenige Leute zahlen noch in die Kassen ein, in Zukunft noch weniger, weil die Hälfte keine Arbeit mehr hat. Da ist der Roboter und der Computer natürlich die totale digitale Monitoring die Lösung. So, und jeder von Ihnen, der jetzt hier sitzt und 80 ist, sagt, ich habe das Glück, nicht vom Roboter gepflegt zu werden. Oder diejenigen von Ihnen, die Millionäre sind, die sagen, ich kann mir einen Menschen leisten, ja, oder zwei oder drei. Aber das droht sozusagen als organische Entwicklung, die Pflege für all diejenigen zu sein, die nicht besonders viel Geld haben und sozusagen mit der normalen AOK irgendwann im Pflegeheim landen. Das ist natürlich ein Prozess von Shifting Baselines. Das Wort sollten Sie sich merken, ist ein Wort aus der Sozialpsychologie. Wenn Sie von einem aufs andere einen Riesenschritt machen, dann werden Sie sagen, das will ich nicht unter Umständen. Wenn ich das aber in 100 ganz, 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 ganz kleinen Einzelschritte mache, ja, dann werden Sie jeden einzelnen ganz, 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 ganz kleinen Schritt akzeptieren. Das ist die berühmte Geschichte vom gekochten Frosch. Ne, die meisten von Ihnen werden das kennen. Stimmt übrigens nicht. Halte ich für biologisch falsch. Aber ich erzähle es Ihnen trotzdem als Metapher. Das ist, wenn man einen Frosch in einen Kochtopf setzt und man erhöht ganz, 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 ganz allmählich die Temperatur, dann wird er irgendwann in diesem Kochtopf verkochen. Wenn Sie aber schlagartig die Temperatur erhöhen, wird er rausspringen. So, die Geschichte ist unwahr, aber es ist egal. Es drückt das Prinzip der Shifting Baselines wunderbar aus. Ja? Der ganz, ganz kleine Übergang aus ganz, ganz, ganz vielen Schritten wird Sie dazu bringen, etwas zu akzeptieren, was, wenn es ein einziger großer Schritt gewesen wäre, etwas gewesen wäre, wo Sie gesagt haben, das will ich nicht. Und das macht solche Prozesse grundsätzlich auch sehr problematisch. So, jetzt habe ich Ihnen ein weiteres Beispiel genannt für das, was sich in der Berufswelt verändern wird und was sich auch in der gesellschaftlichen Welt verändern wird. Ich hatte den 3D-Drucker genannt. Der 3D-Drucker ist eine großartige Angelegenheit. Also ich war letztens bei der Holzwirtschaft. Sie können alle Zutaten von Holz in den 3D-Drucker machen und dann können Sie anschließend Holz ausdrucken. Ich kann Ihnen eine Leberzelle entnehmen, kann die in der Petrischale vermehren und kann anschließend Ihnen eine Leber ausdrucken. Das geht schon. Ah, funktioniert nicht. Ne? Das ist der Nachteil dabei, weil natürlich alle Zellen genau gleich sind und es keine spezifischen Funktionszellen gibt. Der Gedanke dahinter ist aber, wenn man die Stellen entsprechend so unter Stress setzt, dann müsste es eigentlich möglich sein, irgendwann Ihre Leber aus Ihren eigenen Zellen hervorzubringen und sie Ihnen einzupflanzen. Da sagen die Experten, ach, das braucht bestimmt noch 20 Jahre. Aber ich finde, 20 Jahre bis zur Unsterblichkeit ist nicht lange. Das sind ganz, ganz interessante Dinge, die sich da entwickeln. Ich weiß, was alles da noch schiefläuft. Aber selbst wenn ich weiß, was da alles noch schiefläuft, dann reden wir ja nicht darüber, ob das grundsätzlich geht, sondern wir reden darüber, wie lange es noch dauert, bis es geht. Und manches dauert dann 10 Jahre und andere dauert 30 Jahre, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist sehr hoch. Jetzt könnte man ja auch von schönen Dingen erzählen. Also eine der fiesesten Sachen in unseren Städten ist der Verkehr. So, und Sie alle haben vom selbstfahrenden Auto gehört. Und dieses selbstfahrende Auto ist das Ende des fetischisierten Individualverkehrs, wie wir ihn kennen. Ja, der Kult ums Auto ist dann vorbei. Das selbstfahrende Auto wollen Sie nicht haben, weil das ist klein, hässlich aus Zellstoff und Carbon. Aber dieses selbstfahrende Auto ist die Lösung unserer Mobilitätsprobleme. Es gibt zwar Leute, die sagen, die Lösung ist die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs. Können Sie auch machen, können sagen, sollen lieber alle U-Bahn fahren und so weiter. Bin ich nicht gegen, aber was kommen wird, ist das andere. Sie werden einem Provider 100 oder 200 Euro, je nach Reichweite, je nach Tarif zahlen. Und dann haben Sie in jeder mittleren und großen Stadt in Deutschland 5 Minuten später ein selbstfahrendes Auto vor der Tür. Und dieses selbstfahrende Auto fährt Sie dahin, wo Sie hinwollen. Da brauchen Sie nichts einprogrammieren, da sagen Sie nur Halfesweg 24, Solingen, und dann fährt er Sie dahin. So, jetzt gibt es immer Leute, die sagen dann, oh, das will der Deutsche nicht, der Deutsche liebt sein Auto. Erstens, die Anzahl der jüngeren Leute, die einen Mittelklassewagen lieben, übrigens eines der seltsamsten Phänomene der Weltgeschichte, dass 2 Generationen oder 3 Generationen ein libidinöses Verhältnis zu einer Blechkarosse aufgebaut haben. Ja? Das ist etwas... Das ist etwas, das geht vorbei. Ja, gucken Sie sich die jüngeren Leute an, natürlich. Ja, ein Porsche, um am Club vorzufahren, irgendeine Maus zu beeindrucken oder so, das hat noch einen gewissen Wert. Ja, oder im Augenblick die SUVs. Die SUVs werden immer als Beispiel dafür gebracht, ja, dass die Autos doch eben nicht kleiner und leichter werden, sondern immer größer und protziger. Nie waren die Dinosaurier so groß wie in der Kreidezeit, kurz bevor sie ausstarben. Das SUV hat genau das gleiche Problem wie der Dinosaurier. Ja, man könnte sagen, zu viel Masse, zu wenig Hirn. Aber das Hauptproblem besteht darin, dass es viel zu viel Platz beansprucht. Die ganze Entwicklung des Automobils, ich habe mal ein schönes Bild gesehen, wie groß war ein Mini in den 50er Jahren und wie groß ist ein Mini heute? Mehr als doppelt so groß im Volumen. Ja? Wenn Sie das alles noch größer machen, können Sie in kein Parkhaus mehr fahren, dann müssen Sie die ganzen Straßen noch weiter verbreiten, da können Sie nicht mehr nebeneinander herfahren. Das heißt, diese Entwicklung geht sowieso zu Ende. Ja, wir haben es hier mit dem Prinzip des abnehmenden Grenznutzens zu tun, also etwas, was Sie nicht weiter steigern können. Und genau in diese Situation fällt, dass der größte Teil der jungen Leute heute, viele machen keinen Führerschein mehr oder machen Carsharing, ja, Also ich gehöre noch einer Generation an, das gilt nicht für mich persönlich, aber für viele Leute, die ich kannte, für die die Frage, ob man einen Golf fuhr, ja, oder ein VW Scirocco, ja, oder ein Opel Escort oder so, noch eine Glaubensfrage war. Das ist ja heute sowieso weg. Diese ganzen Mittelschichtskisten sehen alle ganz genau gleich aus, ja, sie sind alle immer hässlicher und so weiter. Diese Entwicklung geht zu Ende. Sondern stattdessen haben sie eben diese selbstfahrenden Autos. Jetzt werden sie immer noch sagen, ja, aber der ADAC ist mächtig und trotzdem liebt der Deutsche sein Auto. Antwort darauf, der Deutsche wird nicht gefragt. Es wird keine Wahlentscheidung geben, ob sie das wollen oder nicht. Es hat niemals eine Wahl gegeben, ob sie ein Handy wollten oder nicht oder ein Smartphone. Dieser technische Fortschritt wird nicht für Deutschland gemacht, der wird für den globalen Markt gemacht. Und innerhalb dieses globalen Marktes wird er sozusagen wie ein Tornado über alles hinwegfegen und auch der ADAC, die deutsche Automobilindustrie, ja, also sozusagen eine Phalanx an Macht, wird völlig ohnmächtig dagegen sein. Und dann kriegen wir schöne Städte. Dann kriegen wir, der erste Vorteil ist, es gibt nicht mehr so viele Autos. Weil man braucht ja nur noch die Autos, die in Bewegung sind. Man braucht ja keine parkenden Autos mehr. Also derjenige, der von Ihnen ein Auto hat, nutzt es gerade nicht. Normalerweise ist es so, dass Ihr Auto die ganze Nacht vor der Haustür steht, ungenutzt. Dann fahren Sie zur Arbeit, dann steht es den ganzen Tag am Arbeitsplatz rum, ungenutzt. Das ist ja eine völlige Verschwendung, das braucht man nicht mehr. Wir brauchen keine parkenden Autos mehr. Wir brauchen nur noch unterirdische Tiefgaragen, in denen der Provider die ganzen Fahrzeuge hat. Und dann geben Sie entsprechend an, je nach Tarif und was weiß ich was, dass Sie das Auto haben wollen, dann kommt das von da angebraust. Und stellen Sie sich mal eine Stadt wie Köln vor, in der kein Auto mehr parkt. Sie könnten sozusagen... Sie können die ganze Gastronomie, wie im Süden, immer weiter auf die Straßen rausziehen. Riesenberufsfeld Landschaftsarchitektur für Großstädte, ja. Es ist ja nicht so, als ob die jungen Leute lieber auf dem Lande leben würden. Solche Utopien hat es ja mal gegeben, 80er Jahre und was weiß ich was. Nein, sie wollen die Qualitäten des Landes in der Stadt. Ja, Urban Gardening, Urban Farming und so, Urban Wilderness. Und das können sie natürlich jetzt alles entsprechend begrünen. Sie können also unglaublich schöne grüne Städte machen. Also das wird eine unglaubliche Komfortsituation sein. Und wir brauchen vielleicht noch ein Fünftel oder so der Autos. Das ist sehr, sehr schwierig auszurechnen. Also wenn Sie nur von Bewegung und Stehen ausgehen, bräuchten Sie wohl ein Neuntel. Aber es gibt ja Stoßzeiten, in denen relativ viele Leute fahren und das muss ja ausgerechnet werden und so weiter. Aber es kommt am Ende wahrscheinlich auf ein Fünftel drauf raus. Und Sie brauchen nur noch 3 Karosserien. Ne? Klein, mittel und groß. Und irgendwas zum Lasten transportieren. Jetzt lebt die Automobilindustrie von der hochdiversifizierbaren Palette, ja, von irgendwelchen Statusautos, die niemand braucht. Und das alles wird es in Zukunft nicht mehr geben. Also das, worüber ich hier gerade rede, ist das Ende der deutschen Automobilindustrie, wie wir sie kannten. Das bedeutet für Deutschland plus Österreich, also Automobilindustrie und Automobilzulieferindustrie, etwa 2 Millionen Arbeitsplätze, die da verloren gehen. Das Ganze ist eine Frage, wie lange dauert das? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich rede relativ viel mit Leuten, Automobilindustrie und Logistikleute und so weiter. Es ist natürlich sehr schwer, das genau zu sagen, aber ich würde mich nicht wundern, wenn in Köln in 6, 7 Jahren die ersten selbstfahrenden Autos fahren. Und jetzt gibt es ein Problem. Die selbstfahrenden Autos und ihr SUV sind nicht kompatibel. Ja, weil sie können das Ding noch so gut programmieren. Wenn sie einen blöden Schlenker machen, ist der Matsch. Ja, weil der ja in einem Auto ist ohne Airbag und so weiter, aus ganz leichten Materialien, das nur 200 Kilo wiegt und so weiter. Das heißt also, derjenige, der ein selbstfahrendes Auto hat, und das werden immer mehr werden, wird kein Interesse daran haben, dass Sie mit dem SUV die gleiche Straße benutzen. Und langfristig ist klar, wer gewinnt. Das ist die gleiche Situation, als Anfang des Jahrhunderts das Automobil kam, des 20. Jahrhunderts, und da gab es die Pferdekutschen. Völlig inkompatibel. Die Autos waren wahnsinnig laut. Ja, und die haben geknattert und so weiter und die Pferde haben gescheut. Eine Situation, die nicht ging. Sehr kurze Zeit später waren die Pferde verschwunden. Das konnte man sich vorher nicht vorstellen. Wenn Sie um 1900 mir Menschen mit der Vision gekommen wären, dass um 1925 keine Pferdekutschen mehr irgendwo durchfahren durch eine Großstadt, die sich niemand vorstellen können. Als das Automobil erfunden wurde, sagte Kaiser Wilhelm den berühmt gewordenen Satz: Die Zukunft gehört dem Pferd. Und das ist genauso, wie wenn Sie jetzt glauben, ach, das kommt nicht, das mit dem selbstfahrenden Auto. Das ist doch ein ethisches Problem. Ja, da gibt es immer diese Sachen damit. Ich glaube, das streut die Automobilindustrie. Es ist ein hanebüchener Quatsch. Das ist immer die Frage, Sie müssen das Auto doch programmieren. Ja, also jetzt die Frage von Tod und Tesla. Ja, Sie müssen das Auto programmieren. Auf der einen Seite zwei Omas, auf der anderen Seite ein Kind. Ja, und jetzt muss es ausweichen und wen soll es überfahren? Und in solchen Fragen vertrauen wir nicht sozusagen dem, was der Mensch da moralisch reinmacht, weil die moralische Autonomie des Fahrers damit beeinträchtigt wird. Und das geht eben nicht. Das geht. Das wird nicht nach Omas und Kindern gerechnet. Ja, sondern ich sage, das Auto ist so konstruiert, es schützt in erster Linie den Fahrer. Und es weicht, wenn es kann, nach links aus. Und wenn es nicht nach links ausweichen kann, weicht es nach rechts aus. So einfach ist das. Egal, wer da steht. Aber Vorteil an der Geschichte ist, es wird fast keine Autounfälle mehr geben. Weit über 90% aller Autounfälle gehen auf menschliches Versagen zurück, nicht auf technisches Versagen. Ja? Weil Leute nicht besonders fahrtüchtig sind, weil Leute betrunken fahren, weil Leute zu schnell fahren und so weiter und so weiter. Und von daher gesehen wird die Zahl sich verringern. Zweite Sache ist, der Verkehr der selbstfahrenden Autos, der wird von oben gesteuert. Das heißt, das Auto fährt vielleicht 30, nicht schneller. Da passieren nicht so viele Autounfälle. Wenn es 30 fährt, ist es schneller als Sie jetzt. Ich habe einen Taxifahrer, weil da wird das gemessen, in Düsseldorf gefragt, wie hoch seine Durchschnittsgeschwindigkeit ist. Und er sagt zwischen 22 und 27 Stundenkilometer. Eingerechnet all die Zeit, die Sie im Stau stehen, den Sie an Ampeln stehen und so weiter. Wenn Sie 30 fahren, ohne Stau und ohne, dass es zu Verzögerungen kommt, sind Sie deutlich schneller, als Sie jetzt im gegenwärtigen Stadtverkehr sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein selbstfahrendes Auto mit 30 besonders viele Verkehrsunfälle baut, ist ausgesprochen gering. Das heißt wiederum umgekehrt, wenn Sie jetzt da sitzen, wo als erstes die anderen Autos verdrängt werden, in den familienreichen Gegenden, Köln-Nippes zum Beispiel, ja, da sind die Leute aufgeschlossen, da ist das Auto mit Ausnahme der Familienkutsche nicht so ein ganz großes Statussymbol mehr. Und da gibt es bestimmte Straßen, da dürfen Sie mit Ihrem Auto nicht mehr reinfahren. Und auf diesen Straßen können die Kinder viel besser spielen als auf den anderen. Da besteht weniger Gefahr, da lassen sie eher ihre Kinder laufen. Und Stück für Stück werden die Leute nicht wollen, dass da irgendjemand, der nicht mehr fahrtüchtig ist oder irgendwie sonst bekloppt, da durchbrettert. Das heißt, von den Stadtteilen aus wird das ganz, ganz schnell so gehen, dass Stück für Stück die Innenstädte gesperrt werden für den gegenwärtigen Individualverkehr. Und dann haben sie 10 Jahre später oder sowas die jetzigen Autos raus. So, das ist sozusagen ein Beispiel, was ich mal rausgenommen habe, um sozusagen diese gesamte Veränderung zu skizzieren. Da gibt es natürlich noch Probleme, sonst wäre es ja jetzt schon da. Ja, verkehrslogistischer Art, alles nicht so einfach. Automobilindustrie wird es noch geben, es wird die Marke Mercedes noch geben, aber die werden in erster Linie keine Autos herstellen. Es gibt große Wachstumsmärkte, Luftverkehr und Rüstung. Da wird man sehr, sehr verstärkt reingehen. BMW ist längst dabei, Daimler ist auch dabei und so weiter. Die werden schon dafür sorgen, dass die Firmen nicht aussterben. Aber für das ganz, ganz große Zahl der Leute, die da arbeiten, wird es keinen Job mehr geben. Und wenn Sie da vorher gearbeitet haben, dann werden Sie nicht anschließend beauftragt, den Flughafen in Berlin fertigzustellen. Ja, selbst wenn es wahr wäre, dass die 4. industrielle Revolution am Ende dazu führen würde, dass genauso viele neue Jobs entstehen, werden die Leute, die jetzt ihren Job verlieren, in diesen Jobs bestimmt nicht arbeiten. Aber die Wahrheit ist, dass diese Jobs nicht entstehen werden. Und damit sind wir vom Arbeitsmarkt weg in einer großen, spannenden gesellschaftlichen Frage. Wenn man seit 250 Jahren, ich meine nicht jeder von Ihnen persönlich, aber in der kulturellen Tradition, in einer Arbeits- und Leistungsgesellschaft lebt, ist es nicht einfach, sich vorzustellen, wie eine Gesellschaft aussieht, in der die Hälfte der Leute keine Arbeit haben, jedenfalls keine Lohnarbeit. Wenn mir jemand sagt, der Mensch muss arbeiten, um glücklich zu sein, würde ich sagen, es kommt darauf an, was man unter Arbeit versteht. Und dann würde ich sagen, also wenn ich jetzt Pflanzen umgrabe in meinem Garten, was ich ausgesprochen gerne mache, fände ich es komisch, wenn mich jemand dafür bezahlen würde. Also diese Art von Arbeit, die ich als reine Selbstverwirklichung betrachte, die wird ja nicht aussterben. Das kann ich ja weiterhin machen. Es ist die Lohnarbeit, die verloren geht. Da würde sich jetzt eigentlich der Marxist freuen. Also für die Linken müsste das ganz toll sein, weil Friedrich Engels hat einen Aufsatz geschrieben nach dem Tode von Marx, der Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. Und die zentrale These dieses Aufsatzes besteht darin zu sagen, Arbeit gehört untrennbar zum Menschen dazu. Arbeit gegen Geld nicht. Ja? Also, dass man etwas tut, womit man sich einbringt, selbstverwirklicht, worauf man stolz ist, wo man aus der Tätigkeit einen Sinn schöpft, das ist menschlich. Aber irgendwo in ein Büro zu gehen und gegen 2000 Euro, ja, und einen Pensionsanspruch und so weiter wieder nach Hause zu gehen, das ist sozusagen nicht artgerechte Haltung. Und jetzt müssten ja eigentlich, und da müssen doch jetzt eigentlich die Linken sagen, ist das nicht großartig? Im Jahre 1847 haben Karl Marx und Friedrich Engels das erste Mal das Wort Kommunismus benutzt. Und zwar haben sie definiert, Kommunismus ist, wenn ich morgens Schafe hüte, mittags fischen gehe und abends Bücher kritisiere, ohne doch je Hirte, Fischer oder Kritiker werden zu müssen. Das ist die Urdefinition von Kommunismus. Das ist das, was die Leute am Prenzlauer Berg und in Nippes jetzt auch so sehen. Die sitzen da im Café mit einem Latte Macchiato, haben ihren Laptop aufgeklappt und wenn man fragt, was macht ihr beruflich, dann sagen die Projekte. Ja? Ist jetzt nicht mehr Fischen, ja, und Schafe hüten und so weiter, ja? Aber ist tendenziell, Bücher kritisieren kann jeder, bei Wikipedia Artikel zum Schönen oder zum Bösen verfälschen kann auch jeder, ja? Also sich in vielfältigen Dingen irgendwo einbringen. Nur keine Entfremdung, sondern sozusagen das, was Engels da geschrieben hat, artgerechte Arbeit. Und da müssten die Linken doch sagen, wir sind für die Digitalisierung. Wir müssen die Gesellschaft jetzt vorantreiben. Endgültiges Befreiung der Menschen vom Geißel der entfremdeten Arbeit. So wie die Frühsozialisten, die gesagt haben, es gibt nichts Besseres als den technischen Fortschritt. Ja, irgendwann kommen wir in einen Zustand, die Maschinen arbeiten und die Arbeiter singen. Und genau das prophezei ich Ihnen, genau dieser Zustand. Die Frage ist nur, werden das Jubel- oder Klagegesänge sein? Und da liegt es an uns, die Weichen dafür zu stellen oder die Weichen dafür nicht zu stellen. Über was entscheiden wir hier eigentlich? Erstmal muss man dazu sagen, dass alles das, was ich über die Linke des 19. Jahrhunderts ist. Es ist nicht die real existierende Linke des 21. Jahrhunderts. Wenn Sie wissen wollen, was die Linkspartei über die Digitalisierung denkt, dann können Sie sich auf YouTube meine Sendung mal ansehen, die ich mit Sarah Wagenknecht gemacht habe. Wenn die das Wort Digitalisierung gehört hat, hätte sie sich, wenn sie nicht links wäre, bekreuzigt. Sie sah ausnahmslos die Dystopie, die Negativ-Utopie der Digitalisierung. Tatsächlich, die Leute verlieren alle ihre Jobs. Ja. Wenige Monopolisten, die Googles und Apples und Microsofts und Facebooks und Amazons, werden immer reicher. Es kommt dazu, dass die wirtschaftliche Macht, die jetzt schon die größte ist, die jemals überhaupt in den Händen weniger war, noch konzentrierter in den Händen weniger ist. Ein großer Teil der Bevölkerung wird von den Segnungen der kapitalistischen Produktion abgehängt. Die Mittelschichten tauen ab. Die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander. Die Gesellschaft wird immer ungerechter. Die wenigen, die noch Arbeit haben, werden über Privatschulen, entsprechende Universitäten ihre Karrieren an ihre Kinder weitervererben. Und es wird ein riesiges Prekariat entstehen von Leuten, die vollkommen abgehängt sind und die von einer total verdämlichenden Unterhaltungsindustrie von morgens bis abends berieselt werden, damit sie keine Revolution machen. Und da muss ich der Linkspartei in einem Punkt recht geben. Wenn man tatenlos zusieht, wie die Digitalisierung kommt, dann könnte diese Dystopie Realität werden. Dann würde noch ganz andere Sachen Realität werden. Dann werden die Leute, die alle keine Jobs mehr haben. Wir haben in Deutschland eine vergleichsweise geringe Arbeitslosigkeit, selbst wenn wir eine eigenartige Art haben, wie wir seit Schröder die Statistiken darüber führen, weil die Anzahl der Transferempfänger deutlich größer sind als die Leute, die in der Arbeitslosenstatistik ausgeworfen werden. Nichtsdestotrotz ist sie nicht besonders hoch. 6 Millionen Arbeitslose haben gereicht, um Hitler an die Macht zu bringen. Wenn ich mir vorstelle, nur die 2 Millionen Leute, die von den Banken und den Versicherungen in den nächsten 10 Jahren ihre Jobs verlieren, wenn diese Leute jetzt alle in einer Situation, wo wir im Augenblick nicht nur Angst haben vor der Entfremdung durch die Digitalisierung, sondern auch Angst haben durch die Überfremdung von Migranten. Und es wird ja nicht so sein, als ob nicht die nächsten Wellen schon bevorstünden. Dann wird sich in dem Moment das Völkische, das Nationale und so weiter, das Ressentiments, dann werden die Leute mehr und mehr Einfluss gewinnen, die keine Utopie von der Gesellschaft haben, sondern die, weil sie die Dystopie der Gesellschaft fürchten, sich in eine Retropie flüchten. Also in die Vorstellung, früher war es besser. Tatsächlich ist Sarah Wagenknecht der Ansicht, am besten war es unter Willy Brandt. Und die AfD ist der Ansicht, am besten war es unter Adenauer. Und einige AfD-Wähler sind der Ansicht, 10 Jahre vorher wäre es noch besser gewesen. Aber auf jeden Fall, haben wir es mit rückwärtsgewandten Utopien zu tun. Und wenn Sie jetzt die Frage stellen, gesetzt den Fall, Sie glauben mir, im Hinblick auf das, was auf die Arbeitsgesellschaft zukommt und so weiter, wer entwickelt denn jetzt in einer solchen historischen Umbruchssituation ein Bild, wie man es machen müsste, damit sich das Ganze im urkommunistischen Sinne, na, ich rede nicht von Staatssozialismus, ich rede von diesem Urkommunismus, wie Marx und Engels ihn 1847 definiert haben, also Prenzlauer Berg-Kommunismus. Ja? Wenn wir wollen, dass es in diese Richtung geht, ja, also Marxismus 2.0, und wenn wir nicht wollen, dass es sozusagen in die dystopische Richtung geht, also in eine Welt mit massenhaften Arbeitslosen, rechtspopulistischer Radikalisierung mit Folge des Auseinanderbrechens Europas, mit Pogromen, Fremdenhass, abgespeisten und Berieselungsindustrie. Wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir doch jetzt die Weichen stellen. Dieses wirkliche tiefe Interesse, dieses Bewusstsein dafür, dass man etwas ändern muss, das ist nirgendwo drin. Man ist so in seinen täglichen Scharmützeln, in seinen kleinen Spielen und sowas drin. Da ist dieser Schwung nicht da. Aber wenn die Arbeitslosigkeit kommt, wenn die Unzufriedenheit wächst, wenn Unzufriedenheitsparteien gewaltig an Boden gewinnen, wenn es wirklich abenteuerlich wird, dann unter Umständen ist es möglich, tatsächlich über solche Dinge ernsthaft nachzudenken. Ich fürchte, dass es zu diesen Erschütterungen kommen muss. Das heißt, dass wir Crashs brauchen. Die Frage ist, welche Größenordnung? Ich wünsche mir natürlich keine großen Crashs, ich wünsche mir kleine Crashs. Aber ehrlich gesagt, eine Gesellschaft, in der irgendwann alle, also die ganzen Scheißjobs wegfallen und die Leute genau das gleiche Geld trotzdem in der Tasche haben, wo man nicht Bus fahren muss, sondern das gleiche Geld in der Tasche hat, ohne Bus fahren zu müssen und ganz viel intrinsische Motivation hat, was anderes zu machen, ist doch keine schlechte Gesellschaft. Für die Menschen im Umbruch klingt das alles komisch. Und nachher, beim Signieren, wird mit Sicherheit irgendjemand von Ihnen kommen und sagen, und was ist mit der dritten Welt? Ja? Weil eins ist klar, wir können, wenn wir viel Glück haben und sehr gut sind und ganz viel tun, Digitalisierungsgewinner werden. Also wir kommen in eine noch höhere Stufe der Menschheit, in der ähnlich wie im alten Griechenland, als die Demokratie erfunden wurde, ja, da haben die Männer, die die Demokratie erfunden haben, nicht gearbeitet. Ja, der anständige Grieche hat nicht gearbeitet. Gearbeitet haben die Frauen, die Ausländer und die Sklaven. Und die Frauen, Ausländer und Sklaven der Zukunft sind Roboter und Computer. Das ist deutlich humaner als bei den alten Griechen. Und warum sollte das nicht ein großer Menschheitsfortschritt sein, für den es sich zu kämpfen lohnt? Was ich mir nicht ausmalen will, ist, was mit all den Menschen, die in Bangladesch jetzt unter diesen widerlichen Bedingungen in diesen Baumwollblechhütten arbeiten und da Tücher zusammennähen, die in Zukunft von Robotern zusammengenäht werden. Für all diese Länder, die alles ausgelagerte Werkbänke der reichen Länder sind, da brechen überall Millionen und Abermillionen von Jobs weg, die durch gar nichts ersetzt werden. Und das wird natürlich die Migrationsbewegung sehr, sehr stark erhöhen. Und deswegen können wir eigentlich das Thema der Digitalisierung nicht isoliert betrachten von dem, was das welthistorisch und im globalen Maßstab bedeutet. Philosophisch ausgedrückt, das 18. Jahrhundert hat die Menschenrechte erklärt. Ende des 18. Jahrhunderts. Und manchmal sogar die Frauen gemeint. Meistens aber immer noch die Männer. Und das 19. Jahrhundert hat es geschafft, in den bürgerlichen Staaten durch einen heftigen Kampf Arbeiterbewegungen gegen Fabrikbesitzer, Kriege, Raubkriege bis hin Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. So etwas hervorzubringen wie im 20. Jahrhundert, wie die soziale Marktwirtschaft, von der ganz, ganz viele Menschen profitieren. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert sein, in dem wir einsehen lernen, dass alles das, was wir für uns als Privilegien in Anspruch nehmen, nicht nur uns zukommt. Und wenn wir all diese Menschen nicht aufnehmen können, was wir nicht tun können, müssen wir alles Erdenkliche dafür tun, dass sich die Situation in diesen Ländern ändert. Da gehören so einfache Dinge dazu wie ein einseitiges Freihandelsabkommen mit der Dritten Welt. Etwas, was wir bis heute uns weigern zu tun. Dass wir also sagen, dass wir in dieser Situation sagen, bei einem Marktanteil, den afrikanische Lebensmittel auf unserem Markt haben, unter 1%, da können wir das ruhig machen, dass die Bananen aus Tansania bei uns vom Zoll befreit werden, wogegen die Regierung in Tansania auf unsere Bananen, die wir von woanders eingeführt haben oder für die Produkte, die wir selber herstellen, jeden erdenklichen Zoll erheben darf. Das ist die ultimative Form von Entwicklungshilfe überhaupt. Dazu gäbe es noch eine ganze Reihe von anderen Ideen, die man machen kann. Aber wenn wir das nicht begreifen, dann kommt Folgendes dabei raus. Mit ganz viel Glück werden wir es schaffen, diese Utopie, von der ich gesprochen habe, zu realisieren. Wir leben in einer sehr glücklichen Gesellschaft, in der keiner mehr von Autos überfahren wird, wo die Städte immer grüner werden, wo die Menschen sehr viel Zeit haben, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu machen, die mit hoher intrinsischer Motivation ausgerüstet sind. Wir schaffen eine neue Stufe der Menschheit, in der menschenverachtende Arbeit bei uns ausgerottet ist und so langweilige Arbeit ausgerottet ist und so weiter. Eine wunderbare Situation. Und Millionen und Abermillionen Menschen werden versuchen, in dieses Phantasialand hereinzukommen. Und deswegen kann man die Digitalisierung ohne die Globalisierung nicht denken. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die noch größer ist als die Digitalisierung selber. Aber wenn wir sie nicht ernst nehmen, sieht es schlecht aus. Und wenn man ganz rational darüber nachdenkt, dann stehen die Chancen nicht so richtig gut. Ja? Aber Pessimismus ist auch keine Lösung. Ja? Also Optimismus ist mutiger als Pessimismus. Pessimist sein kann wirklich jeder. Ja, und dann sollten wir, selbst wenn wir Pessimisten sind, jeden Tag versuchen, so optimistisch zu sein, als wenn wir keine wären. Danke.